Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 16. März. Heute geht's bei uns um die Wahlen in den Niederlanden. Nach dem Rechtsrutsch steht eine schwierige Regierungsbildung bevor. Dann Schauprozesse und abgesperrte Transitbereiche für Geflüchtete, wie Ungarns Regierung versucht, aus Flüchtlingen politisches Kapital zu schlagen. Und zum Schluss?
Es hat keine Konkurrenz im Parkour. Also es geht nicht darum, dass man besser ist als der andere. Man macht es für sich. Und wenn man mit den anderen etwas macht, dann ist es für ihn zu helfen. Und wir haben auch stark versucht, in unseren Workshops ihnen diese Werte zu vermitteln.
Eine Gruppe junger Parkour-TrainerInnen reiste für einen Workshop in den Gaza-Streifen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Das Zittern um die AHV-Reform geht in die Schlussrunde. Der Ständerat hat bereits zugestimmt, das Resultat aus dem Nationalrat steht kurz bevor. Hauptstreitpunkt ist die Erhöhung der AHV-Beiträge um 70 Franken. Gestern hatte die Einigungskonferenz der Räte beschlossen, daran festzuhalten. Danach hatten die Grünliberalen mitgeteilt, sie würden ihren Widerstand aufgeben. Ob FDP und SVP trotzdem geschlossen Nein stimmen und die AHV-Reform damit versenken, wird sich in den nächsten Stunden weisen. Bundesrat Schneider-Ammann will weniger Zivildienstleistende. Die seit Jahren steigenden Zahlen sind bürgerlichen SicherheitspolitikerInnen ein Dorn im Auge. Sie befürchten, dass es längerfristig zu wenig Militärdienstleistende geben könnte. Schneider-Ammann schlägt deshalb laut SRF zahlreiche neue Hürden vor, die vor allem diejenigen betreffen, die vom Militärdienst in den Zivildienst wechseln wollen. Neu sollen sie zum Beispiel in jedem Fall mindestens 100 bis 150 Tage leisten müssen, egal wie viel Militärdienst sie schon gemacht haben. Bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden hat die rechtsextreme PVV von Geert Wilders zugelegt. Sie ist aber hinter den Erwartungen oder den Befürchtungen zurückgeblieben. Laut aktuellen Hochrechnungen gingen die meisten Stimmen an Ministerpräsident Mark Rutte und seine rechtsliberale Partei, rund 21%, gefolgt von Wilders mit 13%. Unter diesen Voraussetzungen eine Regierung zu bilden, wird nicht ganz einfach. Rüttes bisheriger Koalitionspartner, die Sozialdemokraten, haben schwere Verluste erlitten. Wilders hat seine Beteiligung zwar angeboten, es ist aber fraglich, ob sich Rutte auf eine Koalition mit den Rechtsextremen einlassen wird. Der Kommentar zu den Wahlen in den Niederlanden von Inforedaktor Michael Spar.
Die Gefahr ist gebannt. Rechtspopulist Geert Wilders gestoppt. Es kam nicht zum befürchteten Rechtsrutsch bei den Wahlen in den Niederlanden. So die Meldungen in den internationalen Medien, auch in Schweizer Medien. Leider stimmt das so nicht ganz. Die Partei von der Freiheit von Geert Wilders hat es zwar bei weitem verpasst, stärkste Partei zu werden, doch sie hat mächtig zugelegt und könnte zu Koalitionsverhandlungen für die neue Regierung eingeladen werden. Auch der befürchtete Rechtsrutsch hat stattgefunden. Die Gewinnerinnen der Wahlen stehen zu einem großen Teil eher auf der rechten Seite. Die Sozialdemokratische Partei von der Arbeit, bisher noch Regierungspartei, hat massiv verloren. Nur die Grünen konnten auf der linken Seite zulegen. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass es in der niederländischen Regierung zu einem ziemlichen Rechtsrutsch kommen wird. Auch der Wahlkampf der letzten Wochen stimmt nicht optimistisch. Wilders hat mit seinen Themen dominiert. In den Niederlanden wurde nicht über relevante Themen gestritten, sondern vor allem über eine heraufbeschworene Islamisierung und über eine scheinbar fehlende Integration von Migranten und Migrantinnen. Der Wahlsieger, der rechtsliberale amtierende Ministerpräsident Mark Rutte, setzte auch in seinem Wahlkampf auf fremdenfeindliche Parolen. Nicht im Trump-Stil wie Geert Wilders, sondern eher auf eine subtile Art und Weise. Übrigens politisierte die Wahlsiegerin FVD schon in den 90er Jahren mit Fremdenfeindlichkeit und brach damals ein Tabu. Sie öffnete damit die Tore für Rechtsextreme wie damals Pim Fortuyn und heute Geert Wilders, der einst auch Parlamentarier der FVD war, bevor er seine noch rechtere Partei gründete. Die Gefahr des aufkeimenden Rechtsextremismus ist also bei weitem nicht gebannt. In den Niederlanden war von Anfang an klar, Wilders würde nie die alleinige Macht übernehmen können. Seine Politik hat aber gewissermaßen schon die Macht übernommen. Aufatmen kann das weltoffene Europa nach dem gestrigen Wahltag in den Niederlanden also noch lange nicht.
Soweit zu den Parlamentswahlen in den Niederlanden. Wir bleiben in der EU. Der polnische EU-Parlamentsabgeordnete Janusz Korwin-Mikke wird wegen Sexismus suspendiert. Laut Medienberichten erhält er 30 Tage lang kein Taggeld, was insgesamt über 9.000 Euro ausmacht. 10 Tage lang darf er nicht an Aktivitäten des Parlaments teilnehmen und ein ganzes Jahr lang darf er das EU-Parlament nicht öffentlich repräsentieren. Korwin-Mikke rechtfertigte in einer Parlamentsdebatte die geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede damit, dass Frauen schwächer, kleiner und weniger intelligent seien als Männer.
Do you know how many women are in the first 100 of chess players? I tell you, no one. And of course, women must earn less than men, because they are weaker, they are smaller. They are less intelligent and they must earn less. That's all.
Der EU-Parlamentschef meinte nun, diese Bemerkung verachte die grundlegendsten Werte. Deshalb seien die beispiellos strengen Sanktionen angebracht. Auch das zweite von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot ist bereits wieder Makulatur, bevor es überhaupt in Kraft trat. Ein Bundesgericht in Hawaii hat es laut Medienberichten vorerst gestoppt. Das neue Einreiseverbot richtete sich gegen Flüchtlinge und Staatsangehörige von 6 mehrheitlich islamischen Ländern. Heute hätte es in Kraft treten sollen. Trump kündigte an, den Entscheid anfechten zu wollen. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag ist es weiterhin schön und warm bei 16 Grad. Am Samstag regnet es den ganzen Tag und bleibt kühl bei 7 Grad. Der Sonntag ist am Morgen noch bedeckt. Am Nachmittag gibt's Aufhellungen bei um 13 Grad.
Rabe Info.
Die rechtskonservative Regierung in Ungarn versucht, aus den Flüchtlingen politisches Kapital zu schlagen. Das sagen ungarische Basisorganisationen, die sich für die Rechte von MigrantInnen einsetzen. Im September 2015, vor 1,5 Jahren, schloss Ungarn die Grenze zu Serbien. Fortan galt der Grenzübertritt als krimineller Akt. Zu den Geflüchteten in Röske an der ungarisch-serbischen Grenze war diese Nachricht aber noch nicht durchgedrungen. Sie versuchten weiter, Zaun und Hundertschaften von Polizeikräften zu überwinden. Es kam zu Ausschreitungen, 11 Menschen wurden verhaftet. 2 von ihnen sind heute noch immer im Gefängnis. Ahmed H. erhielt eine Gefängnisstrafe von 10 Jahren aufgrund des Antiterrorgesetzes. Letzte Woche nun beschloss das ungarische Parlament, Asylsuchende in Zukunft in Transitbereichen einzusperren. Das hänge direkt mit den Schauprozessen gegen die Geflüchteten in Röske zusammen, sagt Judith B., eine Aktivistin der Solidaritätsgruppe Mixol aus Ungarn. Radio Dreieckland in Freiburg hat mit ihr gesprochen.
I think actually that the Röske trials are somehow the base of this kind of legal
Ich denke, dass die Röske-Prozesse die Basis für diese legalen politischen Entscheidungen bilden. Die Regierung begann ihre Unterstützung vor 3 Jahren zu verlieren und die ganze Frage der Migration wurde dann vor 2 Jahren erst bedeutend. Also wurde ihre Interpretation dieses Falles für sie wichtig, um ihre Macht wiederherzustellen. Mohammed aus Syrien befand sich auch an diesem Tag an dem Grenzübergang.
Am 16. September kam ich an einem Camp nahe der Grenze mit dem Bus an. Wir liefen mit vielen Menschen an die Grenze. Als wir dort ankamen, waren dort viele, viele Menschen, mehrere hundert, die darauf warteten, dass sich die Grenze öffnete.
Mohammed stellte seinen Rucksack ab und wartete 500 Meter vom Grenzzaun entfernt.
Dann hörte ich einen Mann, der hatte ein Megafon. Er sagte zu den Menschen, wir sollten die Straße frei halten und die ungarische Polizei habe eingewilligt, die Grenze zu öffnen. Dann sagte er noch, Familien sollten in die vorderste Reihe, um die Grenze zuerst zu überqueren. Dann überquerten wir die Grenze mit Journalisten, auch andere Organisationen waren anwesend. Wir sahen die Polizei vor uns und sagten, danke, danke Ungarn, zu ihnen. Dann hörte ich, wie Menschen sagten, dass die Polizei angegriffen habe. Ich war nicht in der ersten Reihe. Ich fiel hin und wurde dann von der Polizei festgenommen. Davor schlugen sie mich.
Unter den 11 festgenommenen Personen waren nebst ihm ein Mann im Rollstuhl und eine halb erblindete Frau mit Diabetes.
These 11 people were singled out.
Diese 11 Personen wurden total willkürlich aus der Menge herausgepickt. Hauptsächlich wurden sie festgenommen, weil sie nicht fliehen konnten. Zum Teil, weil sie verletzt waren, weil sie sehr alt waren oder mit ihren Kindern unterwegs. Diese Menschen wurden wahllos von der Polizei festgenommen und wurden die 11 Angeklagten der Prozesse. Inzwischen befinden sich nur noch 2 der Verhafteten in Gefangenschaft. Wie Mohammed konnten die anderen in weitere europäische Staaten weiterfliehen. Wie er müssen manche noch fürchten, durch das Dublin-Abkommen wieder nach Ungarn zurückgeschickt zu werden. Der Mann im Rollstuhl und eine weitere Person hielten diesen Druck nicht aus und sind, in Anführungszeichen freiwillig, zurück in ihre Herkunftsländer gekehrt. Die Verfahren, die den Festnahmen folgten, werden oft rassistische Schauprozesse genannt. Zeugen, die für den Standpunkt der 11 Verhafteten ausgesagt hätten, wurden nicht geladen. Auch durften keine Journalisten anwesend sein.
Insgesamt sagten 80 Polizisten bei der Untersuchung aus. Sie differenzierten nicht zwischen den Angeklagten. Sie sagten nur, diese Leute haben Probleme an der Grenze verursacht. Die Anhörung war nicht gut. Unser Rechtsanwalt wollte ein Video zeigen, aber die Richterin erlaubte es nicht. Wir wissen nicht, warum.
Mohammed verbrachte 9 Monate in ungarischer Gefangenschaft, weil er die Grenze überquerte.
Am Anfang steckten sie mich mit nur einer Person in eine Zelle, weil sie mich für einen Terroristen hielten. Die ersten 3 Monate blieb ich mit dem Mann in einem Raum, der für 10 Personen gedacht ist. Sie nannten uns immer Terroristen und fragten uns über unser Land aus und über unsere Religion.
Im Gegensatz zu Mohammed hielt Ahmed H. an diesem Tag ein Megafon in der Hand. Er versuchte, als einer der wenigen Englisch- und Arabisch Sprechenden an der Grenze Kommunikation herzustellen, soll aber auch Steine geworfen haben. Nun ist er, begründet mit dem ungarischen Antiterrorismusgesetz, im Herbst letzten Jahres zu 10 Jahren Gefangenschaft verurteilt worden. Der Familienvater hat zypriotische Papiere und hat somit mit dem Grenzübergang keine Straftat begangen. Deshalb wird sein Fall in einem separaten Verfahren behandelt. Judith berichtet, wie unverhältnismäßig dieser Prozess war.
The legal system was actually disturbed or changed in a way to support an idea that was already behind it.
Das legale System wurde zerstört oder auf eine Art und Weise verändert, um eine schon existierende Idee zu unterstützen. Damit meine ich, das Gericht hatte sich schon im Voraus dazu entschieden, dass diese Person als Terrorist verurteilt werden soll, und zwar, weil er Muslim ist. Erstens war es sehr merkwürdig am Anfang des Prozesses, wie die Richterin sich auch in die Stellung der Anklägerin zu positionieren schien.
She was already judging and prosecuting.
Während sie Ahmed befragte, klagte sie ihn zugleich an. Also war seine Schuld schon in der Rhetorik der Richterin vorhanden. Eine weitere wichtige Sache ist, dass all die Zeugen und Zeuginnen nur Polizisten waren. Also versuchten wir nach der zweiten Anhörung über den Rechtsanwalt auch andere Zeuginnen zuzulassen, also Aktivisten und Aktivistinnen oder andere Personen, welche auch an der Grenze waren zu diesem Zeitpunkt. Die meisten Aussagen der Polizei waren verwirrend. Sie erinnerten sich gar nicht an Ahmed, nur an eine Person mit einem Bart und einer großen Nase. In den letzten zwei Jahren wurden immer wieder neue Gesetze in Ungarn erlassen, welche es für Menschen auf der Flucht zunehmend unmöglich machen, das Land zu betreten oder darin zu wohnen. Letzte Woche beschloss das ungarische Parlament, Asylbewerberinnen zukünftig in Transitbereiche einzusperren. Pro Asyl forderte letzte Woche, dass Ungarn notfalls das Stimmrecht im EU-Rat entzogen werden soll. Judith sieht zwischen den zunehmenden repressiven Gesetzen und den Verhandlungen um die Röske 11 eine klare Verbindung. Ich würde also eher sagen, dass dieser sogenannte Terroristenfall es der Regierung irgendwie möglich gemacht hat, diese zunehmend heftigen Gesetze zu erlassen. Wenn sie es irgendwie mit den Verhandlungen machen konnten, zeigten sie Flüchtende als unmenschlich, als Personen, die keine Rechte haben und keine haben sollten, weil Flüchtende eine Gefahr für die ungarische Nation seien. Damit konnte sich die Regierung als die Rettung für Ungarn darstellen. Nicht nur diese offiziellen Gesetzeserlassungen machten letzte Woche auf die flüchtlingsfeindliche Politik Ungarns aufmerksam. Ärzte ohne Grenzen berichteten letzte Woche aus Budapest von einer starken Zunahme an Gewalt gegenüber flüchtenden Menschen. Auch das Netzwerk MIGZOL, bei dem Judith mitwirkt, hat kürzlich eine Datenerhebung veröffentlicht. Wir erhielten die ersten Informationen über Gewalt an den Grenzen letzten Sommer, aber danach gab es Ruhe um das Thema. Und jetzt in den letzten zwei Wochen haben sie angefangen, auch wir bei MIGZOL, Zeugenaussagen zu veröffentlichen. Aber die ungarische Polizei und Behörden verneinen die Existenz dieser Grenzgewalt auf ganzer Linie. Also ist es sehr, sehr wichtig, darüber zu reden, denn es gibt wirklich große Missbräuche von Gewalt gegen Migranten und Migrantinnen.
Of violence against migrants. Usually actually there are recurrent motives in this violence. So
es gibt auch wiederholende Motive in dieser Gewalt. Normalerweise ist es keine bloße aggressive Abschiebung, sondern theatralische Erniedrigung. Die Einheiten, die die Behörden für den Grenzschutz ausbilden, heißen Grenzjägereinheiten. Wenn eine solche Einheit Flüchtlinge sieht, dann schiebt sie sie nicht einfach ab, sondern nimmt ihnen ihre Kleidung weg, bis sie fast nackt sind, vernichtet ihre Telefone und nimmt ihr Geld. Manchmal schütten sie sogar Wasser auf sie. Danach verprügeln sie sie und lassen ihre Hunde auf sie los. Oft kriegen wir die Information, dass die Polizei Selfies mit den verprügelten Migranten und Migrantinnen macht.
The Hungarian police were taking selfies with the migrants beaten up.
Rabe Info. Jungen Menschen im Gazastreifen Ablenkung, Abwechslung und Freude bereiten. Das war das Ziel des Workshops der Parkour One Academy. Parkour ist eine Sportart oder eine Fortbewegungsart, wo es darum geht, ohne Hilfsmittel möglichst schnell von A nach B zu kommen. Dabei überwinden die sogenannten TrasseurInnen zahlreiche Hindernisse, balancieren über Geländer oder springen über Abgründe. Zwei Wochen lang waren die Kursleitenden der Parkour One Academy im Gazastreifen seit Jahrzehnten eine der instabilsten Regionen weltweit. Bei der letzten israelischen Bodenoffensive vor gut drei Jahren starben nach Angaben der regierenden Hamas rund 1400 Menschen. Die Region leidet unter der Blockade durch Israel. Sogar Nahrungsmittel und Baumaterialien können nur mit Einschränkungen eingeführt werden. Immer wieder herrscht Krieg. Am meisten leidet die Zivilbevölkerung. Gut 2 Millionen Menschen leben auf dem durchschnittlich nur rund 10 Kilometer breiten Streifen. Über die Hälfte sind Minderjährige. Und genau diese Minderjährige standen im Zentrum des Workshops der Parkour One Academy. Katrin Hiss hat Kursleiter Arvo Losinger getroffen.
Parkour One ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Parkour vollumfänglich zu vermitteln. Wir sind vor allem in der Schweiz und in Deutschland vertreten, haben aber auch Ableger in Italien zum Beispiel. Und bei uns geht es vor allem darum, Parkour in der Öffentlichkeit ein bisschen zu differenzieren. Also es ist für uns nicht einfach eine Sportart für Jugendliche, vielleicht Leute sagen sogar eine Extremsportart, sondern es geht darum, dass man sich mit sich und seinem Körper auseinandersetzt. Und das ist eigentlich ein sehr kreativer und tiefgreifender Prozess. Wenn ich rausgehe und trainieren gehe an irgendeinem Ort, dann geht es nicht darum, dass ich Techniken erlerne, die ich dann in einem Wettbewerb vortragen kann, sondern es geht wieder darum, dass ich herausfinde für mich, was kann ich und was möchte ich gerne können und wie kann ich damit umgehen, dass ich vielleicht gewisse Fehler habe und etwas nicht funktioniert. Und dieser Prozess ist bei uns wie zentral. Es geht also nicht darum, dass wir eine spezielle Leistung antrainieren, dass wir die Techniken, dass die so und so ausschauen. Von dem her differenzieren wir uns wirklich ganz stark von Leistungssport. Sondern es geht darum, dass man sich selber und die Möglichkeiten, die man mit seinem Körper hat, entdeckt und daran arbeiten kann. Dafür haben wir quasi ein Vermittlungssystem, das heißt Trust. Und damit versuchen wir in unseren Klassen die Schüler quasi in dem Gedankengang zu unterrichten. Und das Schwierige dabei ist, das unterschätzt man oft, aber das Konkurrenzdenken, das ist auch so ein Punkt. Bei uns geht es wirklich darum, dass man die Sportart für sich selber macht und nicht gegeneinander antritt. Das ist extrem schwierig aus den Köpfen herauszukriegen. Das ist so ein Beispiel, aber wenn man mal ein Training leitet, dann merkt man extrem schnell, dass die Leute so ein bisschen gegeneinander konkurrenzieren und dann besser sein wollen. Und bei uns geht es eben gerade nicht darum, sondern darum, dass man seine eigenen Interessen verfolgt und das für die Sache selber macht.
Du warst zusammen mit zwei anderen TrasseurInnen letzten August für 2 Wochen im Gazastreifen und hast Kindern vor Ort einen Workshop gegeben in Parkour. Wie kam dieser Workshop zustande?
Also ursprünglich kam es zustande, dass wir einen privaten Kontakt mit einem Mitarbeiter von Caritas hatten und das Projekt so quasi aufgegleist haben. Und der ganze Herlauf ist ein bisschen schwierig, weil es halt im Gazastreifen immer wieder kriegerische Aktivitäten und Unruhe gibt. Und da mussten wir quasi das richtige Timing abwarten, bis wir das Projekt durchführen konnten. Und die Auswahl der Leute, die dann da hinkommen, weil die Parkour One Community ist relativ groß. Wir haben in der Schweiz ca. 40 Mitglieder, aktive Mitglieder und in Deutschland noch einmal so viel. Und die Auswahl war quasi nach einem Bewerbungsverfahren, also eine Bewerbung, man konnte sich einfach melden und dann hat sich dann gegen Ende des Projekts immer mehr herauskristallisiert, weil viele dann ihr Angebot auch zurückgenommen haben, als sie sich ein bisschen klar wurden, dass sie da wirklich in den Gazastreifen dann gehen müssen.
Ich habe online gelesen, dass der Workshop über mehr als ein Jahr hinweg geplant wurde. Dabei habt ihr das Projekt, wie du gesagt hast, immer wieder nach hinten verschieben müssen. Was waren denn die Schwierigkeiten bei der Organisation? Wie ist die Einreise verlaufen? Der Gazastreifen ist ja stark abgeriegelt und isoliert. Es gibt, soweit ich weiß, nur einen einzigen Grenzübergang.
Ja, effektiv gibt es 2 Grenzübergänge, eine Richtung Israel und eine Richtung Ägypten. Ich weiß nicht, wie es bei dem Richtung Ägypten ausschaut, aber der in Israel, auf israelischer Seite ist sehr stark kontrolliert und man braucht da quasi 3 Visen. Eines von der israelischen Regierung, eines von der palästinensischen Regierung und eins von der Hamas, die da quasi in Gaza vorherrschend ist. Und die Organisation dieser Visen ist eigentlich der komplizierte Teil.
Das hat dann aber gut geklappt. Du warst letzten Sommer für 2 Wochen im Gazastreifen. Das ist ja nicht gerade die beliebteste, erste, beste Destination, um einen Workshop zu geben. Dann seit Ende der 40er Jahre schwillt der Nahostkonflikt. Das sind gut 4 Generationen, welche in politischer Unsicherheit leben. Der Gazastreifen ist einer der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt. Dabei hat Israel die Region komplett blockiert, was die UNO auch als einen Verstoß von internationalem Recht verurteilt. Ein großer Teil der Infrastruktur ist zerstört. 80% der Menschen sind auf Hilfslieferungen angewiesen. Es kommt immer wieder zu militärischen Angriffen auf die Region, welche, wie du gesagt hast, von der Hamas regiert wird. Wie hast du die Lage so erlebt? War es schwierig, unter diesen Umständen einen Workshop durchzuführen?
Ja, wir hatten für den Workshop hatten wir sehr gute Bedingungen geschaffen bekommen. Also wir hatten da mit dem Youth Empowerment Center im Gazastreifen selber haben wir zusammengearbeitet und die haben quasi die ganze Organisation übernommen. Und was erschwerend hinzukam, war eigentlich, sie mussten eine spezielle Location für uns organisieren. Normalerweise bei Workshops in Bern oder in Zürich würden wir einfach eine geeignete Location anschauen gehen und dann den Workshop dort durchführen. Und dort ist es, weil die Stimmung sehr gespannt ist, war es komplizierter. Also, ja, sie mussten extra quasi ein Ressort mieten, in dem wir uns dann befinden konnten, weil es auch gesellschaftlich nicht ganz einfach war. Wir hatten noch Carina dabei und als Frau die nicht muslimisch ist in der Region, schon wir als Männer sind sehr aufgefallen und für sie war es dann noch extra schwierig. Und sie dann auch noch beim Unterrichten von Kindern, das war so ein Knackpunkt. Aber ansonsten war die Organisation von Seiten von JEC und von Caritas war eigentlich wirklich, es verlief eigentlich alles perfekt. Wir konnten dort problemlos einreisen, auch dank der Organisation von Caritas mit den Visen. Und vor Ort waren wir in den Hochhäusern für die Botschafter einquartiert. Das war so ein bisschen, wenn man sich so überlegt, dass wir in Gazastreifen gehen, hat man am Anfang immer ein bisschen Angst. Und wir wurden allerdings dann wirklich in den Botschafterquartieren eingesiedelt. Und dann weiß man halt, es ist noch krass, aber es gibt einem extrem viel Sicherheit, wenn auf dem Hochhaus oben auf dem Dach ein UNO-Zeichen draufgesprayt ist, weil man dann weiß, die Luftangriffe fliegen dann nicht auf die Hochhäuser. Ist total makaber eigentlich. Wir haben ihm gesagt, wir waren ein bisschen in einer Schutzblase. So. Wir haben nicht Gaza, die richtig derben Seiten von Gaza kennengelernt, weil wir konnten auch einfach nicht dorthin gehen.
Aber hast du irgendwelche Kriegshandlungen mitbekommen?
Ja, es war in der zweiten Woche waren vermehrt Drohnengeräusche zu hören. Das hat die Leute extrem nervös gemacht. Uns so ein bisschen weniger, weil wir es halt nicht kannten, aber die Leute meinten, das wäre eigentlich ein sehr ungutes Zeichen, wenn man die Drohnen plötzlich hört. Und ich glaube, Anfang der zweiten Woche gab es ein kleines Scharmützel an der Grenze und während dem darauffolgenden Tag hörte man dann immer wieder Bombenangriffe, also auf die Grenzregionen. Das war so ein bisschen makaber. Man leitet dann einen Workshop und im Hintergrund hört man so leise die Bomben einkrachen. Das war noch speziell. Wir haben im Nachhinein erfahren, dass es ist nicht allzu viel passiert, obwohl es relativ viele Explosionen gab, haben sie vor allem Waffenlager von den Hamas zerstört.
In diesem Workshop hat die etwa 150 Kinder unterrichtet. Diese Kinder leben ja eigentlich in einem Land, das in einem dauernden Kriegszustand ist. Wie war das so mit denen? Also war das jetzt komplett anders, als wenn du mit Schweizer Kindern diesen Workshop durchführst?
Ja, es hat so zweierlei. Einerseits merkt man halt einfach, es sind einfach Kinder, die sind ein bisschen laut und die haben extrem Freude daran. Und für die war es wirklich etwas sehr Spezielles, dass wir kommen. Und so, dass sie unter sehr ungünstigen Bedingungen aufwachsen, merkt man dann, wenn man so ein bisschen länger mit ihnen zusammenarbeitet. Man merkt es vor allem bei Stresssituationen, jetzt im Training, wenn etwas komplizierter wird oder sie nervös werden, dann reagieren sie zum Teil sehr unvorhersehbar. Ein paar drehen dann komplett auf und werden hyperaktiv und andere ziehen sich ganz zurück und sind irgendwie nicht mehr wirklich ansprechbar. Aber im Großen und Ganzen merkt man wirklich einfach, dass es Kids sind. Und die hatten extrem Freude bei uns im Workshop und das hat uns auch extrem viel Motivation gegeben, weil halt vor Ort war alles so ein bisschen von Nervosität geprägt und von Unsicherheit. Aber die Kids waren wirklich jeden Morgen um 9 Uhr waren die hellwach und begeistert, uns zu sehen. Und das ist schon etwas sehr Schönes.
Arvo Losinger, du hast mit anderen sogenannten Trasseuren einen zweiwöchigen Workshop in Parkour gegeben im Gazastreifen. Ihr habt dabei mit den Kindern geübt, wie man Hindernisse überwinden kann ohne Hilfsmittel, wie man balanciert etc. Steckt denn hinter Parkour noch mehr als nur die körperliche Betätigung oder die physische Überwindung von Hindernissen?
Ja, da steckt definitiv noch mehr dahinter. Bei uns ist es sehr eng mit einer Philosophie verknüpft. Also Parkour kommt ursprünglich aus einem Fluchtgedanken heraus, dass man sich den Körper und den Geist trainiert, für das man in einer Notsituation handeln könnte. Und daraus lassen sich gewisse Gedankengänge und Werte ableiten. Der eine ist zum Beispiel, dass es hat keine Konkurrenz im Parkour. Also es geht nicht darum, dass man besser ist als der andere. Man macht es für sich. Und wenn man mit den anderen etwas macht, dann ist es für ihn zu helfen. Und wir haben auch stark versucht, in unseren Workshops ihnen diese Werte zu vermitteln. Es gab quasi mit den Kids gab es quasi die zwei Aspekte. Einerseits ist der Parkour halt eine gute Freizeitbetätigung, weil man sehr wenig Infrastruktur braucht. Man braucht eigentlich nur ein paar Schuhe und die Umgebung. Und auf der anderen Seite geht es halt darum, dass die Kids lernen, mit Stress umzugehen. Und Stress hat man im Parkour relativ schnell mal. Also wenn wir draußen trainieren gehen, hat es keine Matten, es hat keine Sicherheitsvorkehrungen, man geht zum Teil ein bisschen höher auf oder nicht, oder man ist damit konfrontiert, dass man etwas nicht kann, was man gehen können möchte. Und diese Konfrontation mit eben diesem Stress und dieser Teamzusammenarbeit, das ist eigentlich auch der Grund, wieso das jetzt wir im Gazastreifen waren und nicht vielleicht ein Jongleur oder so. Weil es wirklich bei uns zentral darum geht, die Leute daran heranzuführen, dass sie sich mit sich selber auseinandersetzen können. Und ich glaube, für die Kids war das sehr wertvoll. Also wir haben wirklich ein paar sehr spannende Feedbacks gekriegt, wo man wirklich merkt, dass sie etwas begriffen haben und nicht einfach nur Sport gemacht haben.
Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel, was ein Kind gesagt hat?
Ein Teil des Workshops bei mir war, dass wir damit umgehen, wie man miteinander und gegeneinander kämpft quasi. Also obwohl es Parkour keinen Wettbewerb gibt, haben wir quasi das ein bisschen simuliert. Und ich habe das dann so gemacht, dass sie wie quasi eine kleine Strecke absolvieren mussten, so schnell wie es geht, zu zweit und wer dann schneller rankommt. Und am Anfang und am Schluss hat man sich die Hand gegeben, weil es halt darum geht, dass man, wie, obwohl dass man gegeneinander kämpft, immer noch Freunde ist und dass das im Zentrum steht. Und dann hat der eine gemeint, er fand es sehr schön, dass man miteinander und trotzdem gegeneinander trainieren kann. Das fand ich sehr, sehr schön, weil ich das Gefühl hatte, er hat da wirklich etwas begriffen. Und andere Beispiele waren zum Beispiel, dass einige Kids hervorgehoben haben, dass sie gelernt haben, einander zu helfen. Also wir haben verschiedene Übungen, die alleine fast nicht machbar sind und man sich dann gegenseitig helfen muss, dass es klappt. Und die haben dann das hervorgestrichen. Also was haben sie am liebsten gemacht? Ja, das einander helfen. Das finde ich ist etwas sehr Schönes, wenn sie das begriffen haben.
Du hast jetzt davon erzählt, was die Kinder hoffentlich mitgenommen haben aus diesem Workshop. Mhm. Was hast denn du selbst aus diesen 2 Wochen im Gazastreifen mitgenommen?
Das ist eine sehr tiefgründige Frage. Einerseits habe ich mal wirklich hautnah die politische Situation vor Ort miterlebt. Also es ist eindrücklich, wenn man durch 3 gesicherte Grenzübergänge durchgeht und dann trotzdem in Gaza City eigentlich ein komplett normales Gebiet vorfindet. Also wenn man hinschaut, dann sieht man schon, dass in den Randgebieten die Gebäude zerstört sind, aber es ist wie, es hat ganz normale Supermärkte und Leute wohnen dort. Und das wirklich mal hautnah mitzuerleben, dass dort trotzdem Normalität wie erwünscht ist, war wie ganz speziell. Und auf der anderen Seite war sicher auch der Workshop mit den Kids. Sie hatten extrem viel Freude und das motiviert einfach extrem, wenn man wirklich wenn man so viel Begeisterung empfangen wird. Und das Dritte ist noch, wir haben sehr viele Freundschaften geknüpft, vor allem mit den 2 Mitarbeiterinnen vom Youth Empowerment Center. Und das ist eine Freundschaft, die uns jetzt immer noch verbindet. Also wir schreiben regelmäßig einander und sagen dann, wenn der Grenzübergang mal offen ist, dann kommen sie uns dann besuchen und umgekehrt. Aber so einfach wird das wahrscheinlich nicht.
Arvo Losinger ist Trainer bei der Parkour One Academy. Mehr Infos zum Workshop gibt's unter parkourone.com. Den Link zum Dokumentarfilm über die Zeit im Gazastreifen gibt's auf unserer Website rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's morgen wieder um 11. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Katrin Hiss, Michael Spahr und unsere KollegInnen von Radio Dreieckland. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar All. Die wünscht mehr Parkour und weniger Aufruhr. Auf bald, bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.